Meister Eckhart hat die deutsche Mystik wesentlich geprägt. Geboren wurde er um 1260 im heutigen Landkreis Gotha. Er war Dominikaner. Seine Ausbildung absolvierte er hier in Erfurt im Predigerkloster, heute Teil der evangelischen Predigergemeinde. Sein Titel Meister, lateinisch Magister, erlangte er in Paris, an einer der bedeutendsten Universitäten seiner Zeit. Der Titel ist heute in etwa mit dem Doktoren- oder Professorentitel gleichzusetzen. Er war also hochgebildet. Seine Schriften zeugen davon, dass er sehr belesen war, sowohl in der Bibel, in den Schriften der Kirchenväter und in der Theologie und Philosophie. Im Dominikanerorden stieg Meister Eckhart bald auf und nahm Führungspositionen ein. Zunächst in Erfurt, später in Straßburg und Köln. In seiner Tätigkeit war eine wichtige Aufgabe die Seelsorge der Beginen. Zur Erinnerung: Die Beginen bildeten eine religiöse Laienbewegung, die im 13. Jahrhundert vor allem in den Städten entstand. Es waren Frauen, die verwitwet oder alleinstehend waren und sich zu Gemeinschaften zusammenfanden. Sie hielten sich an die mönchischen Gelübde Armut, Keuschheit und Gehorsam und verrichteten insbesondere karitative Tätigkeiten für Kranke, Arme und Sterbende. Die Frömmigkeit dieser Frauen war mystisch geprägt. Viele Frauen mühten sich, durch die Gelübde und ihre nächstenliebende Tätigkeit Christus gleichförmig zu werden. Ihr Ziel war die mystische Vereinigung, die Unio Mystica mit Gott. In der Seelsorge griff Meister Eckhart diese Sehnsucht auf und predigte einen mystischen Weg auf Grundlage des christlichen Glaubens. Wir wollen heute eine Predigt betrachten, die sich deutlich an die Beginen richtet und viel über die mystische Spiritualität aussagt. Es ist die Predigt 86 nach der Zählung von Josef Quint. Wahrscheinlich wurde die Predigt am Gedenktag der heiligen Martha gehalten, dem 29. Juli. Eine Jahreszahl ist nicht überliefert. Im Rahmen des Gottesdienstes wird aus dem Lukasevangelium die Geschichte von Maria und Martha gelesen. In dieser Geschichte kommt Jesus zu den Schwestern Maria und Martha. Während Maria ihm zu Füßen sitzt und sich von seiner Gegenwart berauschen lässt, richtet Martha die Dinge im Hintergrund. Ihre Beschwerde, dass Maria auch mithelfen solle, wird durch Jesus beschwichtigt. In der Predigt, die wir nun in den Blick nehmen, interpretiert Eckhart die Geschichte entgegen der üblichen Lesart. Um seine Interpretation besser zu verstehen, noch eine kleine Zwischenbemerkung. Im Mittelalter waren Maria und Martha Sinnbilder für zwei Grundausrichtungen des Lebens. Maria, die zu Füßen Jesu sitzt und ihn anhimmelt, stand für das kontemplative Leben. Damit verband man also das Leben der Nonnen und Mönche, die sich in ihre Klöster zurückgezogen hatten und ihr Leben ganz Gott weihten. Martha dagegen, die im Hintergrund die Dinge richtete, stand für das aktive Leben, also für ein Leben, das ganz stark die aktive Nächstenliebe in den Fokus nahm, Seelsorge betrieb, die Armen speiste, sich um die Kranken kümmerte und so weiter. Genau das machten die Beginen, die sich nicht in die Klostermauern zurückzogen, sondern karitativ tätig waren. Die mittelalterübliche Deutung war, dass die biblische Erzählung Maria erhöht und Martha in den zweiten Rang versetzt. Also, das kontemplative Leben, gefüllt mit Meditation und Gebet, ist gottgefälliger als das aktive Leben im Trubel der Welt, das unter anderem die Beginen führten. Eckhart wendet sich von dieser klassischen Deutung völlig ab. Denn für ihn war ein aktives Leben im Dienst des Nächsten der Gipfel des mystischen Lebens, sofern es auf kontemplativen Wurzeln ruhte. Mit anderen Worten, das kontemplative und das aktive Leben sind kein Gegensatz, sondern bauen aufeinander auf. Das ist das Grundthema seiner Predigt zum Gedenktag der heiligen Martha. Betrachten wir nun die Predigt genauer. Meister Eckhart zählt zunächst die Gründe auf, warum Maria und Martha so unterschiedlich handelten. Ich zitiere: Drei Dinge ließen Maria zu den Füßen Christi sitzen. Das eine war dies, dass die Güte Gottes ihre Seele umfangen hatte. Das zweite war ein unaussprechliches Verlangen. Sie sehnte sich und wusste nicht, wonach, und wünschte, ohne zu wissen, was. Das dritte war der süße Trost und die Beglückung, die sie aus den ewigen Worten schöpfte, die da aus dem Munde Christi rannten. Auch Martha trieben da drei Dinge, die sie umhergehen und dem lieben Christus dienen ließen. Das eine war ein gereiftes Alter und ein bis ins Alleräußerste durchgeübter Seinsgrund. Das zweite war eine weise Besonnenheit, die das äußere Werk recht auszurichten wusste, auf das Allerhöchste, das die Liebe gebietet. Das dritte war die hohe Würde des lieben Gastes. Zitat Ende. Der Unterschied zwischen Maria und Martha, wie ihn Eckhart skizziert, könnte nicht größer sein. Maria schwelgt in positiven Emotionen, die aus der Anbetung resultieren. Sie hat nur dies im Sinn. Maria als Sinnbild für das kontemplative Leben. Martha dagegen wird als reifer und fortgeschrittener dargestellt. Auch sie ist in ihren Werken auf Gott ausgerichtet, hat aber mehr Weitblick und Pragmatismus. Sie kümmert sich darum, dass es ihrem hohen Gast gut geht und lässt sich nicht von Emotionen ablenken. Sie hat das Ganze im Blick. Eckhart bemerkt dazu, dass Martha nicht im Wohlgefühl ertrinke, sondern machtvoll darüber stehe. Martha habe in ihrer Reife erkannt, dass sich Maria von dem Wohlgefühl vereinnahmen lasse und sich deshalb Sorgen um sie gemacht. Zitat Eckhart: Wir haben sie im Verdacht, die liebe Maria, dass sie irgendwie mehr um des wohligen Gefühls als um des geistigen Gewinnes willen dagesessen hätte. Deshalb sprach Martha: Herr, heiß sie aufstehen. Denn sie befürchtete, dass Maria in diesem Wohlgefühl stecken bliebe und nicht weiterkäme. Zitat Ende. Die Beschwerde Marthas bei Jesus, dass Maria ihr helfen solle, hat also nach Eckharts Lesart als einzigen Grund, dass sich Martha um Marias geistigen Weg sorgt. Die Antwort, die Jesus gibt, soll Maria beruhigen. Es liegt darin keine Abwertung von Marthas dienender Tätigkeit. Ich zitiere: Da antwortete ihr Christus und sprach: Martha, Martha, du bist sorgsam, du kümmerst dich um vieles. Eines ist Not. Maria hat den besten Teil erwählt, der ihr nimmermehr genommen werden kann. Dieses Wort sprach Christus zu Martha, nicht in tadelnder Weise. Vielmehr gab er ihr einen Bescheid und gab ihr die Vertröstung, dass Maria noch werden würde, wie sie es wünschte. Zitat Ende. Jesus gibt Martha also die Zuversicht, dass sich Maria geistlich wie sie entwickeln werde. Um die Richtigkeit seiner Interpretation zu unterstreichen, erwähnt Eckhart, dass Martha in der Bibel doppelt genannt wird. Jesus spricht: Martha, Martha. Die doppelte Ansprache zeige nicht nur die direkte Ansprache Gottes, also eine besondere Auszeichnung, sondern weise auf eine hohe Würdigkeit Marthas hin. Klammer auf. Tatsächlich gibt es in der Bibel nur 7 Personen, die doppelt angesprochen werden. Und das meist in entscheidenden Situationen, in denen das direkte Wirken Gottes offenbar wurde. Diese 7 Personen, die diese besondere Ansprache erfahren haben, sind Abraham, Jakob, Mose, Samuel, Petrus, Paulus und eben Martha. Das heißt, Martha steht tatsächlich in einer ganz besonderen Reihe, die ihre gewöhnliche Stellung in der heiligen Hierarchie kaum abbildet. Und sie ist die einzige Frau in dieser Reihe. Klammer zu. Nun Eckhart. Warum aber nannte Jesus Martha 2-mal? Er deutete damit an, dass Martha alles, was es an zeitlichem und ewigem Gut gäbe und ein Geschöpf besitzen sollte, vollends besaß. Beim ersten Mal, als er Martha sagte, bedeutete er damit ihre Vollkommenheit im zeitlichen Wirken. Als er zum zweiten Mal Martha sagte, bedeutete er damit, dass er auch von alledem, was zur ewigen Seligkeit nötig ist, nichts mangelte. Was aber nun zeichnete Martha so besonders aus? Eckhart antwortet wieder mit der Interpretation eines Jesus-Zitats. Ich zitiere. Da sprach Jesus zu Martha, da bist du sorgsam, und meinte damit, du stehst bei den Dingen, nicht aber stehen die Dinge in dir. Eckhart erklärt genauer, was es heißt, bei den Dingen und nicht in den Dingen zu stehen. Ich zitiere. Christus meint damit, dass sie bei den niederen Sinnen sich wohl der Trübsal und der Kümmernis um die weltlichen Dinge aussetzte, denn sie war nicht wie Maria verwöhnt in der Süße des Geistes. Sie stand bei den Dingen, nicht in den Dingen. Sie stand abgesondert und die Dinge standen von ihr abgesondert. Zitat Ende. Martha steht bei den Dingen, indem sie sich nicht aus der Welt zurückzieht, sondern sich auf alles einlässt, was ihr begegnet, auch auf Trübsal und auf Kümmernis. Sie flieht also nicht in die Klostermauern. Gleichzeitig steht sie aber nicht in den Dingen, sondern steht abgesondert von ihnen, und die Dinge stehen abgesondert von ihr. Das heißt, das, was ihr begegnet, zieht sie weder emotional psychisch herunter, noch erhöht es sie. Martha ist also unabhängig von den Dingen und trägt gleichzeitig Sorge für die Dinge und Menschen in ihrer Umwelt, so auch für Maria. Ich zitiere wieder Eckhart. Martha aber stand in gereifter, wohlgefestigter Tugend und einem freien Gemüt, ungehindert von allen Dingen. Daher wünschte sie, dass ihre Schwester in den gleichen Stand gesetzt würde, denn sie sah, dass jene noch nicht wesentlich dastand. Es war ein gereifter Seelengrund, aus dem sie wünschte, dass auch Maria in all dem gefestigt stünde, was zur ewigen Seligkeit gehört. Die Sorge um Maria unterstreicht, dass das abgesondert von den Dingen sein keine Gleichgültigkeit bedeutet. Offensichtlich wurde dieser Punkt auf dem mystischen Weg häufiger missverstanden, denn Eckhart baut eine deutliche Klarstellung im weiteren Verlauf seiner Predigt ein. Ich zitiere. Nun sagen unsere biederen Leute, man müsse so vollkommen werden, dass uns keinerlei Freude mehr bewegen könne und man unberührbar sei für Freude und Leid. Sie tun Unrecht daran. Ich sage, dass es noch nie einen so großen Heiligen gegeben hat, der nicht hätte bewegt werden können. Er fügt noch hinzu, daher sage ich, dass es noch nie einen Heiligen gegeben hat, noch dass es je einer erreichen kann, dass ihm Pein nicht wehtäte und Liebes nicht wohl. Bei den Dingen zu stehen und nicht in den Dingen und damit abgesondert von ihnen zu sein, bedeutet also keine emotionale Kälte, keine Gleichgültigkeit. Es bedeutet vielmehr, auch im schlimmsten Sturm, im Geiste bei Gott zu ruhen. Zitat Eckhart. Und wiederum bringt es ein Heiliger wohl dahin, dass ihn nichts von Gott abzubringen vermag, so dass, ob zwar das Herz gepeinigt wird, der Wille doch einzig und allein in Gott verharrt und spricht, Herr, ich bin dir und du bist mir. Und Eckhart nimmt noch eine weitere Klarstellung zum mystischen Weg vor. Abgesondert von den Dingen zu sein und die Freiheit einer Martha erreicht zu haben, bedeutet auch nicht, dass die Dinge keine Wirkung auf einen ausüben. Zitat Eckhart. Nun, wenn unsere biederen Leute es dahin bringen zu können, dass das Gegenwärtigsein sinnenhafter Dinge für ihre Sinne nichts mehr bedeute. Das gelingt ihnen aber nicht. Dass ein peinsames Gedröhn in meinen Ohren so wohltuend sei wie ein süßes Saitenspiel, das werde ich niemals erreichen. Offensichtlich kam also der Gedanke auf, dass der Mystiker auf der höchsten Stufe völlig unabhängig von jeglicher sinnlicher Wahrnehmung sein sollte. Den Mystiker, so Eckhart weiter, zeichne dagegen aus, dass er, wenn es nicht vermeidbar ist, in dem Beispiel das Gedröhn, den Lärm annimmt, auch wenn es gegen sein musikalisches Empfinden geht. Das ist also keine völlige Empfindungslosigkeit gemeint. Aber offensichtlich wurde das in diesen Zeiten manchmal so gedacht. Und schließlich nimmt er noch eine letzte Klarstellung vor, die das ganze Thema seiner Predigt maßgeblich berührt. Man darf niemals das aktive Leben, das Tun guter Werke aufgeben. Ich zitiere Eckhart. Nun wollen gewisse Leute es gar so weit bringen, dass sie der Werke ledig werden. Ich sage, das kann nicht sein. Eckhart führt im Anschluss die mittelalterliche Legende von Marias Leben nach dem Tod Jesu auf. Dieses legendäre Leben zeigt, dass Maria als erwachsene Frau sehr wohl in die Fußstapfen ihrer Schwester Martha trat und gute Werke wirkte. Ich zitiere. Nach dem Zeitpunkt, da die Jünger den Heiligen Geist empfingen, da erst fingen sie an, Tugenden zu wirken. Maria saß zu Füßen unseres Herrn und hörte seine Worte und lernte, denn sie war erst in die Schule genommen und lernte leben. Aber späterhin, als sie gelernt hatte und Christus gen Himmel gefahren war und sie den Heiligen Geist empfangen hatte, da erst fing sie an zu dienen und fuhr übers Meer und predigte und lehrte und ward eine Dienerin und eine Wäscherin der Jünger. Die Entwicklung Marias, die Eckhart ans Ende seiner Predigt stellt, also die legendäre Entwicklung natürlich, zeigt seine Lehre vom mystischen Weg ganz deutlich. Maria, das kontemplative Leben, Gebet und Meditation stehen am Anfang des mystischen Wegs. Am Ende steht nicht etwa die von der Welt losgelöste Mystikerin. Nein, am Ende steht Martha. Ein aktives Leben, das getragen wird vom kontemplativen Leben. Meditation und Kontemplation stellen keinen Gegensatz zur Nächstenliebe dar, sondern sie nähren sie. Die Mystikerin ruht in Gott und steht doch mit Mitgefühl bei allen Geschöpfen.